Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Aufgelegt hat das Fenster ins Flammen. Und dieser neue Roman, das ist eine versartige Sprache. Ich weiß nicht, ob Sie hier gerade vorher waren, aber das kann man auch unter Lyrik bezeichnen. Aber das ist ein Roman in versartiger Form. Und das handelt sich um Tod eines vermeintlichen Patrioten für den Vaterland, Partei und der Aufbau einer neuen Gesellschaft, stets den wichtigsten Platz in seinem Leben einnehmen. Und von der Liebe, die man sich von den Eltern erhofft, die einem aber versagt bleibt und die man selbst zu geben vielleicht nicht entstanden ist. Sie spürt der Frage nach, wie man Abschied von den Eltern nehmen, wie man ihr Lebenslügen umgehen kann und welche persönliche Veränderung man dabei erfährt. Das ist, muss ich auch sagen, unser 8. Buch zusammen. Da Palmat Press englische und deutsch-baschische Bücher verlegt, haben wir auch einiges in Übersetzung. Ja, ich bitte jetzt Carmen Francesco und danke.
Ja, ich werde aus dem dritten Teil der Trilogie der Optimisten lesen. Es ist ein Buch, was über also den Abschied von Vater, Abschied von leiblichen Vater, aber auch der Vater als Instanz, als Parfait und jemand, der auch Teil des Systems, des kommunistischen Systems war. Vielleicht erzähle ich nicht so viel, lese lieber und Sie können gerne vielleicht am Ende noch Fragen stellen. 1. Für Vater waren drei Dinge wichtig in der festgefügten Reihenfolge. Das Vaterland, die Partei, die Ehre der Familie. So hat Vater mir das erklärt schon in meiner Kinderzeit. So hat Vater das immer wieder gesagt. So hat Vater das in seinem Reden geschrieben. So hat Vater das in seiner Abschiedsrede betont. Vaters letzte Worte kenne ich nicht. Mit dem Sterben hat sich Vater Zeit genommen. Er hat sich Zeit gelassen. So viel Zeit, dass ich nicht mehr warten konnte. Die Nachricht von Vaters Tod erreichte mich in der schönsten Stadt der Welt und ich eilte zu meinem Vater. Zu seinem Begräbnis wollte Vater keinen Priester. Er hatte seine Wünsche aufgeschrieben. Er hatte seine Trauerreden selbst verfasst. Selbst unsere Reden für sein Begräbnis hat Vater geschrieben. Vater hat seine Trauerrede selbst geschrieben. Er hat die Zeremonie bestimmt. Er hat seine Kleidung ausgesucht. Vater hat alles genau festgelegt. Er hat alles aufgeschrieben, jedes Jahr aufs Neue. Und doch hat der Tod Vater überrascht. Zu seinem Begräbnis wollte Vater keinen Priester. An Mutters Grab gab es drei Priester. Einen katholischen, einen orthodoxen und Vater. Der Rabbi wurde nicht eingeladen. Vater liebt es, Reden zu halten. Vater liebt es, zu predigen. Vater liebt es, sich Reden zu hören. Vater will keinen Priester, aber bei seinem Begräbnis wird er nicht selbst predigen können. Die Kirche sagt, wer ein Begräbnis mit Priester haben will, der muss Kirchensteuer bezahlen. Vater wollte keinen Priester. Er hat niemals Kirchensteuer bezahlt. Vater will wie ein Hund begraben werden. So sagen die Nachbarn und die Verwandten und die Bekannten. Ich will keinen Priester für Vater. Ich will nicht nachzahlen Vaters Kirchensteuer. Vater hat alles aufgeschrieben. An seinem Sarg soll die rote Fahne wehen. Seine Orden und Ehrenzeichen will Vater tragen. Und das Alphorn soll tönen aus unserer Stadt bis in sein Bergdorf. Und die Geliebten sollen kommen, seine unzähligen Geliebten, seine ewig treue Kette von Geliebten. 2. Der Todesengel erschien 3 Tage nach Ostern. Er kam als junger Mann in einem Blechkahn, in einem Auto. Vater war Kartoffel kaufen. Vater hat den Engel überhört. Vater hat den Engel übersehen. Der Engel rollte auf ihn zu in seinem Karren, ließ Blitz und Donner über ihn fallen und spuckte Wut aus seinen 7 Köpfen. Vater hat den Engel überhört. Vater hat den Engel übersehen. Vater hielt die Kartoffeltüte fest. Vater flog empor, dann fiel er zu Boden. Die Finger um den Henkel der Tüte gekrampft. Die weiße Tüte zerfetzt. Verletzte Kartoffel bluteten am Straßenrand. Eines Tages ist Vater Kartoffel kaufen gegangen und kam nie wieder zurück in sein Zuhause. Kartoffel und Brot. Kartoffel und Brot am Straßenrand. Mehr hat man mir nicht erzählt. Ich habe Vater nur 2-mal weinen gesehen. Als der Präsident unserer jungen Republik gestorben ist und an Mutters Grab. Vater weiß, zu welcher Zeit man weinen muss. Zu welcher Zeit Ohnmacht das richtige Handeln ist. Seit Vater im Krankenhaus liegt, weint Vater jeden Tag. Ich möchte gerne wissen, was Vater denkt, wenn er weint. Aber Vater sagt es mir nicht. Er erzählt von dem Patrioten Avram Iancu und von der rumänischen Revolution von 1848, von den Märtyrern dieser Revolution. Er spricht nicht über die Revolution von 1889. Nicht über ihre Märtyrer und nicht über mich und meine Revolution und unsere Revolution. Vater spricht nicht über mich und meine Familie, die wir alle dabei waren bei dieser Revolution, die wir uns unser Leben aufs Spiel gesetzt haben. Vater übersieht diese Revolution. Er ignoriert sie, blendet sie aus. Vater erzählt von den Märtyrern Horia, Kloschka und Krishan und von dem Patrioten Avram Iancu. Und er weint, als wäre das gestern geschehen, als wäre Avram Iancu sein Sohn. Vater hat keinen Sohn. Das hat er immer bedauert. Vater hat bedauert, dass er eine Tochter hat. Eine Tochter, die an einer Revolution teilgenommen hat. An einer Revolution, die er übersehen, ausklammern will. Vater hat keinen Sohn. Damit muss er sich abfinden. Ich musste mich auch damit abfinden. Aber hier im Krankenhaus weiß ich es. Keiner von uns hat sich damit abgefunden. Vater sucht nach seinem Sohn. Und ich suche nach Vater. Ich beobachte, ich horche, ich spüre meinem Vater nach und warte. Warte, dass Vater mir etwas Wichtiges sagt. Jeden Tag besuche ich Vater, jeden Tag höre ich genau hin. Ich verfolge Vaters Blicke, versuche seine Wünsche zu erahnen, seinen Bedürfnissen vorauszueilen, will Vater Mühe ersparen. Jede Mühe. Ich gebe ihm Wasser, aber Vater will kein Wasser. Ich gebe ihm Essen, aber Vater will nicht essen. Ich öffne das Fenster, ich schließe das Fenster. Vater will keine frische Luft. Vater friert und besorgt. Ich besorge ihm eine 2. Decke. Ich massiere seine Hände. Ich massiere seine Füße. Ich versuche es immer wieder mit dem Trinken. Ich versuche es wieder mit dem Essen. Vater nimmt einen Schluck, schüttelt sich, verzieht sein Gesicht. Die Bissen sind groß, die Schlücke sind zu kalt. Auch das Essen ist zu kalt. Ich wärme das Essen ist zu warm. Ich lasse es abkühlen. Mein Hals friert, schimpft Vater. Merkst du nicht, wie kalt das ist? Wie kannst du mir nur so etwas geben? Schon immer habe ich es gewusst. Nichts kannst du richtig. Ich verfolge Vaters Blicke. Versuche seine Wünsche abzulesen, seinen Bedürfnissen vorauszueilen, will Vater die Mühe ersparen, jede Mühe. Ich schaue auf seinen Mund, beobachte jede Bewegung. Ich führe ihm den Löffel zum Mund. Ich wische seinen Mund ab. Ich säubere seine Prothese. Vater hat Schmerzen. Ich drücke auf die Klingel und rufe die Schwester. Was tut dir weh? Frage ich. Vater sagt, alles. Der Stolz und die Würde. Ich stecke ihm die Prothese in den Mund. Vaters Windel wechsle ich nicht. Vater spricht leise. Ich muss mich zu seinem Ohr hineignen. Er schließt die Augen. Sein Mund zittert, die Wange bebt. Ich nähere mich seinem Mund und warte, dass Vater mir sagt, etwas, auf das ich seit Jahren warte. Seit Jahren warte ich darauf. Seit ich mich kenne, warte ich darauf. Seit ich mich kenne, warte ich auf Vater. Vater öffnet den Mund und sagt, ich muss dir was sagen. Seit Jahren warte ich darauf, dass Vater mir etwas zu sagen hat. Es pocht in meinen Schläfen, das Herz schlägt in meinen Adern, in meinem Hals und ich warte, hoch angespannt. Vater sagt, hör mir zu, sei endlich vernünftig, mach, was ich dir sage, ich kann es nicht mehr selber tun. Gib gut Acht, sagt Vater, im Schlafzimmer, hinten im schwarzen Schrank, da liegen zwei gute Pullover, lass sie nicht vergammeln, lüfte sie, lass die Motten sie nicht fressen. Jeden Tag nähert sich Vater dem Tod. Jeden Tag flieht Vater dem Tod. Jeden Tag nähert sich ihm der Tod. Dann weicht der Tod einen Schritt zurück und wieder gewinnt Vater einen Tag. Und so spielen sie Verstecken, ein blutrünstiges Spiel. Das Sterben geht langsam voran. Manchmal stockt es, wie beim Verkehr, beim Straßenverkehr. Vater hat im Straßenverkehr nicht aufgepasst. Wohin wolltest du so eilig? Vater sagte, ich bin immer in Eile. Jetzt muss Vater langsam sein, viel langsamer, immer langsamer, bis die Uhren, alle seine Uhren stehen bleiben. Vaters Hauptuhr hält noch Schritt, gleichmäßigen Schritt. Sie ist funkgesteuert. Die Batterie wird mindestens 5 Jahre halten. Vater sagt, so viel Schmerz. Warum muss ich so viel Schmerz erdulden? Ich will das nicht. Ich will nichts mehr. Aber die Uhr, die Hauptuhr, läuft weiter. Noch 5 Jahre könnte Vater im Bett liegen. Noch 5 Jahre könnte Vater jeden Tag mit dem Tod ringen. Noch ganze 5 Jahre könnte Vater schimpfen und fluchen und mit dem Leben kämpfen. Noch 5 Jahre könnte Vater im Bett liegen, auf dem Rücken liegen, ausgeliefert wie ein Käfer. Noch 5 Jahre lang könnte sich Vater wund liegen am Rücken und am Hintern. Vater hat keinen Hintern mehr. Er ist noch nur ein Sack voller Knochen. Ein Sack, in dem die Hoden verloren herumrollen. Das sind Vaters Hoden. Das ist Vaters Samen, aus dem ich stamme. Vaters Samen. Wen hat er sonst noch befruchtet außer Mutter? Vater liegt im Bett und sagt, ich esse nicht. Das Essen bringt mein ganzes System durcheinander. Jeden Tag spricht Vater von seinem System. Sein System ist blockiert. Vater kann sich nicht entleeren. Vater liegt im Bett und wird klistiert. Mit Mühe kommt heraus, was oft ohne Hilfe stockt. Die Pflegerin beachtet mich nicht. Sie beachtet auch Vater nicht. Sie achtet auf seinen Stuhlgang. Vaters Stuhl ist hart wie Stein. Die Pflegerin erledigt alles mit kurzen, schnellen Bewegungen. Vater liegt auf dem Rücken. Er kann nichts mehr weiter tun. Das Fleisch wackelt, die Haut hängt, die Hoden wanken. Wie verschreckt verloren im baumelnden Hodensack. Vaters Gesäß ist nur Haut und Knochen. Vaters Schamhaar spärlich, Reste nur weiß und dünn. Diese Schamhaare haben seine Geliebten gesehen. Diese Schamhaare haben seine Geliebten liebkost, geküsst, seine unzähligen Geliebten. Eine Kette von ewig treuen Geliebten. Eine Kette von ewig treuen Geliebten. Männer sollen viele Geliebten haben. Dann erst sind sie richtige Männer. So geht die Meer in meines Vaters Land. Und Frauen sollen keine Geliebten haben. Keinen einzigen. Dann erst sind sie die richtigen Frauen. Mutter hatte nie einen Geliebten. Mutter hatte einen Verlobten und dann einen Ehemann. Für immer, bis der Tod bis sie sich ihm durch den Tod entzogen hat. Mutter hat sich uns allen entzogen. Oder war es anders? Und wir haben uns ihr entzogen. Wir waren immer weg. Wir waren immer beschäftigt. Mutter war auch beschäftigt. Und dennoch, Mutter war allein. Denn Mutter hatte keinen Geliebten und keine Freundin, nur einen Ehemann. Aber den hatte sie auch nicht. Sie hatte einen Ehemann, auf den sie immer warten musste. Und wenn er kam, war er müde und satt. Vater liegt auf dem Rücken. Die Pflegerin arbeitet geschickt an ihm. Ihre Bewegungen sind geübt, fließend. Sie wischt, wäscht, wechselt, wickelt. Für den Moment hat sich Vaters System gerettet. Ich stehe versteinert vorm Bett. Die Pflegerin erledigt alles geschickt und geschwind. Sie beachtet mich nicht. Sie beachtet auch Vater nicht. Sie achtet auf sein Gesäß, den Sitz der Windeln und der Zähne und den Zehner, den ich ihr in die Kitteltasche stecke. Vater liegt nackt auf dem Rücken. Seit Tagen liegt Vater auf dem Rücken, mit verletztem Kopf, mit gebrochenem Schlüsselbein, mit wunder Schulter. Vater braucht Hilfe. Vater braucht Hilfe für die einfachsten Bedürfnisse, bei den einfachsten Verrichtungen. Vater ist entmutigt. Noch vor wenigen Tagen war er voller Vertrauen in das Leben, in sein weiteres, sein zukünftiges Leben. Noch vor wenigen Tagen war er ganz bei Kräften, besuchte noch seine Geliebten. 100 würde er werden. 100 und noch älter, sagten die Nachbarn. 100 wäre er geworden. 100 und noch mehr. Wir konnten mit ihm nicht Schritt halten. Warum musste er übermütig werden? Vater liegt auf dem Rücken wie ein hilfloser Käfer. Vor wenigen Tagen hat Vater sich wie immer beeilt. Vater ging aus dem Haus Kartoffel kaufen und ist nie wieder zurückgekehrt in sein Zuhause. Vater war flink und schnell, zu schnell. Jetzt liegt er auf dem Rücken und sagt, füttert mich nicht, ich will nichts essen. Das Essen bringt mein System durcheinander. Vaters System kann nur sammeln und einschließen, horten, nichts abgeben, außer Flüssigkeit. Vater bekommt Spritzen, Vater hängt am Tropf, um die Flüssigkeit zu ersetzen. Vater ist nackt. Vater strampelt die Decke weg. Vater wird listiert. Was tut dir weh, frage ich. Vater sagt, alles. Vater sagt, der Stolz und die Würde. Vater schläft die meiste Zeit. Vater wollte nach Operation nicht wach werden. Immer wieder ist er eingeschlafen. Immer wieder ist er sich uns entzogen, hat er sich uns entzogen. Uns und dem Leben. Die Assistentin zwickt ihm in die Brustwarze. Vater wacht auf. So müssen Sie das machen, meinte sie. Dem Opa in die Brustwarzen zwicken. Dann macht er schon die Äuglein auf. Die Assistentin nimmt Vaters Nase zwischen zwei Fingern. Sie schüttelt und rüttelt daran. Ich zucke zusammen. Ich zucke zusammen, bis bin still. Und ich lasse es zu. Ich lasse es geschehen. Ich lasse ihn im Stich. Die Nase ist phallisch. Die Nase ist ein Symbol. Vater nähert sich nur noch von Symbolen. Die Assistentin nimmt Vaters Nase zwischen zwei Finger. Sie schüttelt und rüttelt daran. Erst im Ärztezimmer protestiere ich gegen die Respektlosigkeit, gegen diese Verletzung der Würde. Von wegen, sagt die Ärztin, wir sind freundlich zu unseren Patienten. Wir pflegen einen herzlichen Umgang, ein familiäres Verhältnis. Vater hat sich aufgegeben. Seine Prothese bleibt in der Schublade. Ohne Zähne sieht Vater alt aus und gebrechlich. Onkelchen, Väterchen, Opa, sagen Frauen zu ihm. Opa, sagt auch die junge Assistentin. Und die Ärztin und die Putzfrau. Väterchen, Onkelchen, Opa, sagen Frauen zu ihm. Vater wird immer kleiner. Vater zieht sich zusammen in Fötusstellung. Vater nähert sich dem Anfang, dem Ursprung. Wie weit wird Vater gehen? Onkelchen, Väterchen, Opa, sagen Frauen zu ihm. Was tut dir weh, frage ich Vater. Vater wird immer kleiner, ein Fötus. Die Geliebten können ihn nicht erreichen. Vater nähert sich dem Anfang, dem Umsprung, Ursprung, dem Samen, dem Ei. Vielleicht springe ich kurz oder erzähle noch kurz was über die Trilogie. Nämlich die Trilogie besteht aus drei Teilen: Vaterflucht, das Lied der traurigen Mutter und Lebt wohl, ihr Genossen und Geliebten. Es geht um eine Familie aus Rumänien. Also es ist die Erzählerin Maria Maria, die zurückblickt, die in Deutschland lebt, zurückblickt auf ihre Vergangenheit, auf ihre Kindheit und auf ihre Familie. Die Familie ist ein kleiner oder ein kleiner Abschnitt aus oder ein Schnitt, ein Bild aus dem großen Gebilde der Gesellschaft. Es ist eine Familie, die exemplarisch ist, weil die Eltern Parteifunktionäre sind und sie erziehen ihr Kind im Geiste des Kommunismus. Die Idee ist, dass ein neuer Mensch entstehen soll, der neue Mensch der neuen Ära. Und den wollen sie in der eigenen Familie produzieren, sozusagen. Und im ersten Teil im Roman kehrt die Erzählerin zurück nach Rumänien, um sich mit dem Vater zu versöhnen. Und es wird erzählt, warum eine Versöhnung notwendig ist. Es bleibt offen, ob sie sich versöhnen oder nicht. Im zweiten Teil der Trilogie diese Familie und diese ganze Konstellation beleuchtet aus der Perspektive der Mutter. Die Mutter-Tochter-Beziehung wird thematisiert. Das Thema auch der Mutterschaft und Weiblichkeit, die stark unterdrückt ist, die Unfähigkeit der Mutter, sich zu öffnen, dieser Tochter. In einer Konstellation, in der Vater enttäuscht ist, weil er eine Tochter hat und wünscht sich eben, wenn schon eine Tochter, dann wenigstens einen neuen Menschen der neuen Ära, der ein Beispiel ist für die neue Gesellschaft und für die Kinder in der neuen Gesellschaft, damit sie sich daran orientieren können. Im dritten Teil in dem Roman geht es um den Tod des Vaters. Die Tochter kommt zurück nach Rumänien, um diesmal den Vater zu betreuen und letztendlich den Tod zu begleiten, bis fast zuletzt und in der Hoffnung einer Versöhnung. Und wird dann konfrontiert mit den Geliebten, die um ihn herum wuseln und in eine Konkurrenz treten, untereinander, aber auch mit der Tochter. Und in dieser Konstellation versucht die Erzählerin herauszufinden, etwas über die Wahrhaftigkeit dieses Vaters, der sein ganzes Leben behauptet hat, geopfert zu haben für den Kommunismus, für die Gesellschaft. Die Familie vernachlässigt hat oder eben nicht für wichtig gehalten hat, weil die Familie wäre ein privates Vergnügen und er war ja jemand, der höhere Ziele hatte, der nicht für ein kleines Glück sich eingesetzt hat, sondern für die Gesellschaft sich aufgeopfert hat. Das Thema Opfer war im Kommunismus ja ein wichtiges Thema. Man hat sich immer geopfert für die Generation von morgen, für die Arbeit, für die Partei, für das Vaterland. Also das ist ein Leitmotiv gewesen in der Gesellschaft. Das kommt auch immer wieder vor im Roman. Und es ist auch immer das Leben für die Zukunft. Also man lebt ja nie für heute, sondern immer für die Zukunft. Man opfert alles für die Zukunft. Und entsprechend werden die Kinder in der Schule erzogen. Entsprechend wurde diese Tochter in der Familie erzogen. Und da diese Eltern sehr treue Kommunisten sind, aus unterschiedlichen Gründen, die aus der Trilogie auch heraus zu verstehen sind, versuchen sie sozusagen, wie man auf Rumänisch sagt, katholischer zu sein als der Papst. Also sie übertreiben in jeder Hinsicht oder ihre Unfähigkeit zu lieben und zu Empathie zu empfinden für das Kind wird als Opfer für das Unpatriotismus also bezeichnet. Also man kann, also es gibt in den Romanen, in der Trilogie, die Trilogie der Optimisten heißt es, gibt es jetzt kein Urteil, sondern es gibt nur, es wird erzählt, präsentiert. Und man kann seine eigene Meinung bilden. Ja, ich weiß nicht, wie wir mit der Zeit stehen. Bei mir sind noch ein paar Minuten. Wenn Sie eventuell Fragen haben, sind wir. Wir müssen gehen. Ah ja, okay. Okay, Andrew. Okay, Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.